Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Die Woche 43 2010 ist angesagt. Kleingedrucktes. Ja. Oh, die Woche war wieder ziemlich aufregend. Es gab so viele Sachen. Da musste ich schon genau gucken, was ich nehme. Ja, vor allem, ich sag's vielleicht gleich mal vorneweg. Android-Themen gibt's in Massen heute, aber ihr wisst ja, dafür gibt's einen eigenen Podcast. Die habe ich ja hier rausgenommen aus der Rios Wochensicht, weil ja letztens 90% der Meldungen bei der Rios Wochensicht dann nur über Androids gehandelt haben, und das ist ja natürlich dann keine Tech-Woche mehr, sondern eine Android-Woche. Deswegen, ja, der Uncast kommt gleich im Anschluss hier ab 15 Uhr. Ist dann der Uncast hier live auf Ustream zu sehen. Und ja, das Thema, das mich, ja, oder ja, das am langweiligsten ist, sage ich mal, mache ich mal zuerst, ja. Weil viele von euch werden es nicht mehr hören können, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen, weil es gab hier jetzt ein paar Ergebnisse. Google Street View. Die Widerspruchsfrist ist jetzt abgelaufen und ganze 244.237 Widersprüche wurden eingereicht. Also das sind knapp 3%, ja, von den Haushalten in 20 Städten. Also das zeigt eins, die meisten Leute haben dann doch noch ein bisschen Vernunft und sehen Bilder von ihrer Hausfassade nicht als das Problem an. Interessant ist, dass übrigens jemand, der in einem Mietshaus wohnt, das habe ich nicht gewusst, ich habe es aber schon mal die Frage gestellt, jetzt scheint es also offiziell zu sein, wenn jemand zum Beispiel in einem Mietshaus wohnt und einer der Mieter möchte das also nicht sehen, sein Haus, in dem er wohnt, oder ist ja eigentlich nicht sein Haus, ja, dann wird das Gebäude, das komplette Gebäude, unkenntlich gemacht. Und leidtragend sind dann eben die Leute, die das dann eben wollen. Street View zum Beispiel, dass man besser gefunden wird, wenn man das Haus hier sucht zum Beispiel. Und die können sich offenbar momentan noch nicht dagegen wehren. Google hat kein Opt-in-Verfahren dafür. Das heißt, wenn einer sich verpixeln lassen will, ein Mieter da drin, wird das ganze Haus verpixeln. Es gibt keine Möglichkeit für den anderen, für einen anderen dann zu sagen, nee, aber meine Wohnung soll nicht verpixelt sein. Ja, schade, aber damit muss man leben. Ist wie immer, so ein paar Hampelmänner versauen einem dann die ganze Party. Ist halt wie im realen Leben. Ne? Gut, also das war das Thema, ziemlich kontrovers. Klar, ihr kennt meine Position. Also ich sehe an Street View überhaupt gar nichts Schlechtes. Im Gegenteil, der Rest vom Erdball fast, dann eben auch sehe ich das ziemlich positiv. Gut, das abgehakt. Zack. Ich hoffe, das wird in nächster Zeit nie mehr als Thema irgendwie interessant werden. Aber naja, bei unserer Presse mag ich das noch bezweifeln. Da sind Themen knapp, ja. Offenbar. Und wenn die Themen wirklich an einem Punkt ankommen, wo die Leute einfach nichts mehr haben an Sensationen zu vermelden, dann wird halt eben selbst die Sensation produziert, so wie bei Tatort Internet. Ah, lassen wir das mal. Gut, neue Rundfunkgebühr. Und ich habe da schön geschrieben, jetzt wird erst richtig abgezockt. Ja, genau. Warum? Was ist passiert? Ich habe ja gesagt, die GEZ soll ja in Anführungszeichen abgeschafft werden. Ja. Und das ist äußerst positiv. Ja, ein fragwürdiger Verein weniger. Das ist schon mal nicht schlecht. Und es soll ja eine haushaltsbasierte Abgabe eingeführt werden. Und da war ich froher Dinge, ja, dass eben diese haushaltsbasierte Abgabe deutlich geringer ist. Warum? Klar. Es wird nicht mehr nach Geräten gezahlt, sondern nach Haushalten. Das bedeutet, jeder Haushalt muss zahlen, ja, auch wenn er überhaupt kein Fernseh- oder Radiogerät besitzt. Also wenn in diesem Haushalt überhaupt nichts vorliegt, der Haushalt muss trotzdem zahlen. Ja. Und das heißt ja, dass es mehr Zahler gibt, sozusagen, als vorher. Vorher konnte man ja auch sagen, nö, ich habe keine, keine Fernsehgeräte, keine Radiogeräte, egal ob das stimmt oder nicht, ja. Und dann hat man erstmal nicht zahlen müssen, bis vielleicht dann irgend so ein Hampelmann probiert hat, auszuspionieren, ob man tatsächlich eine hat, ja. Ich meine, ist, als ob es da keine Gründe gäbe dafür, kein Fernsehen oder kein Radio zu besitzen. Also ich weiß nicht. Ich bin immer deprimiert, wenn ich ein Fernsehen oder Radio anschalte. Ja. Hab auch schon überlegt, ob ich hier das Ganze verbannen, weil ich bin sowieso 99% im Internet unterwegs und habe überhaupt keine Zeit für die Flimmerkiste anzumachen. Ja. Aber nun ja, gut, was soll's. Sich mal eine DVD anzugucken, braucht man eben vernünftiger Fernseher, finde ich persönlich. Aber es gibt halt Leute, die schauen sich dann eben die DVDs am Computer an und so weiter und so weiter. Brauche ich gar nicht weiter auszuführen jetzt. Diese Leute haben dann natürlich nicht bezahlt, klar. Mussten auch nicht, war auch okay so. Nur jetzt ist es eben so, beziehungsweise ab 2013 soll das eben dann so sein, dass jeder Haushalt zahlen muss, egal ob ein Fernsehgerät vorhanden ist oder nicht. Bumm, zack. Das, wie gesagt, ließ mich zu der unglaublich naiven Schlussfolgerung hinreißen, dass man weniger zahlen musste. Ja, also ich habe so ungefähr zwischen 5 und 6 Euro pro Haushalt geschätzt. Dann wäre wohl so um den Dreh herum ganz grob Pi mal Daumen gerechnet, dass wieder reingekommen in die Kassen, was eben durch die momentane GEZ-Gebühr eingetrieben wird, muss man sagen. Ja. Gut. Und dreimal dürft ihr ran, was passiert ist? Nichts. Das heißt, der Monatsbeitrag von aktuell 17,98 Euro, 17,98 Euro pro Monat, ja, wird einfach dann auch umgewandelt in diese Haushaltspauschale. Das heißt, jeder Haushalt muss 17,98 Euro zahlen. Hallo? Was ist los? Was ist passiert? Unglaublich. Ich verstehe es mal wieder nicht. Aber naja, wie gesagt, ich bin halt total naiv in solchen Geschichten. Ich denke tatsächlich, dass nicht jede Möglichkeit ausgenutzt wird, die Menschen abzuzocken. Ja. Aber ich werde immer wieder enttäuscht. Es wird anscheinend wirklich jede Möglichkeit ausgenutzt. Unglaublich. Aber nicht nur das, ja. Betriebe müssen ebenfalls eine Abgabe zahlen. Und ich finde, das ist der absolute Hammer, wenn man sich mal vorstellt. Jemand hat ein kleines Geschäft nebenher, ja. Ist ja momentan dank Internet und elektronischen Medien absolut möglich. Der muss dann für sein Geschäft, beziehungsweise seine Betriebsstätte, und das kann ja auch in der eigenen Wohnung sein, nochmal eine Abgabe zahlen, die allerdings für die meisten Unternehmen, also für die kleinen Unternehmen, ist es auf jeden Fall ein Drittel. Das ist zwar nicht ganz so viel eben wie ein normaler Haushalt, aber es ist schon ein Hammer, das ist schon ein Posten wieder monatlich, und ich kapiere das einfach nicht, wie das mit dem Grundgesetz vereinbart werden soll. Ja, gut, das wird sich dann noch wahrscheinlich früher oder später zeigen. Der Autovermieter Sixt hat ja schon versucht zu belegen, dass die Rundfunkgebühr verfassungswidrig ist. Aber, naja, schauen wir mal. Also die eigentlich gute Idee, dass es eine Haushaltsabgabe gibt, die dann geringer ausfällt, weil ja mehr Haushalte zahlen, also sozusagen eine Pauschale, eine Allgemeinpauschale, das wäre bei mir der erste Schritt Richtung Kulturflatrate. Ja? Der erste Schritt dahingehend zu sagen, okay, jeder Haushalt muss monatlich so und so viel zahlen und dafür ist das private Kopieren von Filmen und Musik frei und fertig. Boom. Das ist die einzige Lösung, finde ich, die es möglich macht, dass die Künstler in Zukunft überhaupt noch vernünftige Einnahmen erzielen können. Ja? Aber das sind wir schon wieder beim anderen Thema, da rede ich vielleicht bei einer nächsten Wochensicht drüber. Also, abgezockt, trotz der Auflösung der GEMA 2013, der GEMA, sage ich, oh, schön wär's, oh, Jawohl! Nein! Der GEZ natürlich, ja. Ach, jetzt habe ich schon wieder geträumt. GEMA wird aufgelöst. Ah, das wäre doch was. Gut. LibreOffice. Wem das nicht sagt. Suns oder jetzt ja Oracles. OpenOffice. Ja, ich möchte nicht sagen, ist ein bisschen unter Druck geraten, aber allgemein alles, was mit Oracle zu tun hat, ist vielleicht momentan so ein bisschen im Visier, weil mit dieser unglaublichen Haltung zur Open Source Community, was zum Beispiel Java betrifft, ist eigentlich Oracle für freie Software überhaupt kein Partner mehr, kein zuverlässiger Partner mehr. Ja. Das sehen auch alle, viele andere so und nicht deswegen, sondern wegen dem schnöden Mammon anscheinend, wurde ein Open Office Fork ins Leben gerufen. Ja, LibreOffice. Das ist absolut legal, denn Open Office ist ja ein Open Source, eine Open Source Software. Von daher ist das Forken absolut okay. Und jetzt hat aber Oracle bei einem IRC-Meeting, dass es sowas gibt, die haben wohl nur in RTL2 geguckt. IRC! Na, sowas. die haben tatsächlich jetzt die LibreOffice-Macher unter Druck gesetzt. Ganz genau. Also da sieht man mal, welche Denkweise Oracle hier wieder an den Tag legt. Unglaublich. Den Entwicklern oder den Leuten, die eben diese Fork gemacht haben, wurde nahegelegt, das Gremium der Document Foundation, die Ende September gegründet wurde, zu verlassen. Und es wurde in der Diskussion deutlich gemacht, dass eben die Document Foundation von Oracle eben bei LibreOffice oder die eben dann LibreOffice als Konkurrent sehen zu OpenOffice. Ja. Boah, also, was soll man dazu sagen? Ich sag eins, jemand, der freie Software liebt, einen Open Source mag, soll alles, was mit Oracle zu tun hat, vielleicht am besten nochmal überdenken. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich habe mich ja schon deutlich geäußert, was ich von dieser Java-Geschichte halte bei Oracle, was Oracle da abzieht. Und unter anderem war das auch ein Grund, was mich vom MeeGo-System abgeschreckt hat, weil da auch Oracle seine Finger mit im Spiel hat. Übrigens auch die Linux Foundation, ja, also auch da muss man aufpassen, dass die nicht irgendwann unterwandert wird. Ja. Hört sich so verschwörungsmäßig an, aber das passiert schneller, als man denkt. Siehe Java, Sun, Oracle. Ja, und was war die Woche noch ein Aufreger? Naja, gut, ich möchte es nicht übertreiben, Aufreger. Es war in der Blogger-Szene und in der Social Network-Szene ein Thema, ein interessantes. Auch, ach, wie heißt es nochmal? TechMeme hat das, glaube ich, berichtet, genau. Zwar hat sich jemand mal die Twitter-AGB genauer anguckt, also die Terms of Service, genau. Und ja, dann steht dort eine Aussage drin, ja, wie zum Beispiel, ich lese jetzt einfach mal in Englisch vor, ja, weil es ist wirklich dieses juristische Gewäsch ist ziemlich schwierig zu übersetzen und ich denke, ich würde es jetzt nur falsch wiedergeben. Also das steht drin in den Terms of Service bei Twitter. You retain your rights to any content you submit, post or display or on or through the services. By submitting, posting or displaying content on or through the services, you grant us a worldwide non-exclusive royalty-free license with the right to sub-license, to use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, transmit, display and distribute such content in any and all media or distribution methods now known or later developed. Boom. So, zack. Also, was heißt das jetzt grob? Ja, alles, was man bei Twitter einstellt, verlinkt und so weiter, oder eben nicht verlinkt, das komme ich gleich noch dazu, was man einstellt, oder anzeigen lässt über Twitter, fällt unter diese Twitter-License und man erlaubt Twitter eben diese Verbreitung. Tja, und da sind dann ein paar Leute ziemlich sauer geworden und haben eben gefragt, was das soll. Genau dasselbe ist auch bei Facebook. Und das war schon in einer breiten oder bei mehr Medien angesprochen worden, nämlich dass man eben auch Facebook die volle Zugriffsrechte gewährt und eben den Vertrieb, den Verkauf und alles Mögliche erlaubt von seinem eigenen Content, wenn man es über Facebook einstellt. Und auch das führte damals zu heftigen Reaktionen. Es wurde dann etwas abgeschärft, aber letztendlich bleibt die Lizenz so, wie es jetzt auch bei Twitter der Fall ist, nämlich, dass man eben ein uneingeschränktes Nutzungsrecht einräumt. So, warum ist das so? Erstmal hat mich gewundert, dass überhaupt das ein so großes Thema ist, weil es ist ja eins klar, wenn man etwas an einen Service schickt, an einen Dienstleister, der im Internet was anzeigt. Sei das jetzt ein Blog, eine Blog-Plattform oder ähnliches, ja, dann gewährt man natürlich gleichzeitig die Rechte diesem Anbieter, die Daten anzuzeigen. Ja. Ansonsten wäre eine Internetseite ja überhaupt gar nicht möglich, weil man selbst hat ja keinen Server normalerweise daheim stehen, also zumindest der Großteil der Webseiten wird nicht auf einem privaten Server daheim gehostet. Dann brauchst du ja dann eine riesen Anbindung, sondern eben über einen Dienstleister. Und wenn es da noch relativ unproblematisch ist, geht es ja dann aber weiter an diese Plattformanbieter. Das heißt, so Anbieter, die eben einen kompletten Service anbieten, wie zum Beispiel WordPress.org ist für den eigenen Server, ja, und WordPress.com, das ist ja ein gehosteter Server, also da ist das Blog praktisch schon direkt drauf auf dem Server und man kann eigentlich dort nur noch Sachen einstellen, aber alles andere wird ja auch bei diesem Anbieter selbst gehostet. So. Bei den Social Networks ist das ja noch schlimmer, weil da hat man ja im Prinzip überhaupt kein persönliches Blog mehr in dem Sinne, sondern alles, was man einstellt, ist nur noch in diesem Fluss von Informationen drin, in diesem Fluss von Meldungen, die Tausende, Zehntausende, unter Umständen sogar Millionen von Menschen dann eben lesen können. Ob sie das wirklich tun, ist eine andere Frage. Aber das Problem ist, dass diese Firmen, dieses Dienstleister, diese Social Networks, ohne diese Übertragung der Rechte, ja, die könnten da überhaupt gar nichts mehr damit machen. Man muss sich auch so vorstellen, dass Social Networks ja weltweit abrufbar sind, ja, bis auf einige Länder, die da heftig zensieren. Und da müssen die natürlich auch schauen, dass sie sich rechtlich absichern, dass die nicht in jedem Land hier verklagt werden können. Ja. Man stelle sich vor, man stellt jetzt einen... Ich tue es jetzt erstmal so erklären, ich sage aber gleich noch, warum das auch so nicht ganz stimmt. Aber jetzt fangen wir erstmal an, machen wir ganz langsam. Ja. Man stellt also ein Bild ein. So, dieses Bild wird über Twitter oder über Facebook verbreitet. Vergessen wir mal, Facebook habe ich gar nicht gesagt. Ja, also nur Twitter, wird über Twitter verbreitet. Es ist also in diesem Twitter-Feed mit drin. Und jetzt sind dort Dutzende von Applikationen, zig Service-Anbieter, die ebenfalls wieder auf die Inhalte von Twitter zugreifen, sei das jetzt Apps für mobile Geräte oder RSS-Feed-Reader beziehungsweise Dienste, die sich die ganzen Daten eben zum Beispiel von Twitter holen und dann wiederum weiter anzeigen, ja, und weiter twittern. Ein sogenannter Retweet beispielsweise ist auch sowas. Jemand liest das, findet das gut und dann macht er einen Retweet, das heißt praktisch er selbst schickt nochmal den Tweet raus und gibt höchstens oder bestenfalls nochmal eine Referenz dazu, woher der Original-Tweet kam. Das muss aber nicht unbedingt sein. So, und jetzt gefällt einem das nicht, ja? Man möchte, dass zum Beispiel, ich mag keine iPhones, ja? So, und dann bin ich dagegen, dass mein Bild auf Applikationen von iPhone angezeigt wird. Hätten die jetzt nicht das uneingeschränkte Verwertungsrecht, dann hätte ich tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, so Twitter, ihr habt hier diese Sachen an Clients rausgeschickt, die auf dem iPhone laufen. Aber ich möchte das nicht, also hier Schadensersatz. Ja? So blöd das klingt, das ist jetzt total ein Beispiel, das an den Haaren herbeigezogen ist, aber jetzt muss man das mal gucken, wenn das ein bisschen diffiziler wird, ja, dass es dann eben wirklich zu Problemen kommen könnte, ja. Ich habe ein Foto reingestellt, jetzt möchte ich nicht, dass das Foto irgendwie auf irgendeine andere Art verbreitet wird. Oder ich würde Twitter selbst sagen, im Moment, ich habe das zwar jetzt reingestellt, aber ich habe ja nicht gesagt, Twitter, das soll das verbreiten. Ich meine, das ist zwar vollkommen interessant, aber in dem Moment wäre Twitter nicht abgesichert, wenn diese Lizenz da nicht so drinstehen will. So, das war mal das eine. Also das heißt, es muss eine solche Passage drinstehen, damit Twitter nicht in Grund und Boden geklagt wird. Und dasselbe zählt auch für Facebook. Jetzt fängt's an. Bei submitting, posting or displaying content on or through the services. Das heißt, durch den Dienst angezeigte Objekte. Da sind wir jetzt wieder bei so einem kleinen Problem. Das heißt also, bei einem neuen Twitter beispielsweise, wenn ich draufklicke, werden Bilder und YouTube-Videos zum Beispiel direkt angezeigt, also direkt auf der Seite. Gut, das ist ja alles wunderbar. Auch da muss eine Lizenz gewährleistet sein, eben damit die das inline quasi anzeigen dürfen. So, gut. Das Problem fängt aber eben da an, wenn jetzt etwas verlinkt ist, ja. Und dann würde das ja bedeuten, dass der Content von diesem Link, zum Beispiel das YouTube-Video oder das Bild bei Picasa oder Flickr, ja, automatisch unter die Lizenz fällt von Twitter. Das heißt, die haben das Recht dann, diese Sachen weiter zu verbreiten. Jetzt bietet Twitter aber keine Möglichkeit, etwas hochzuladen. Das heißt, die Medien, Bilder, Videos und sonstiges, die liegen woanders im Internet und dort kann man Lizenzen vergeben, zum Beispiel eben die Creative Commons License. Ja. Und dann wird meiner Meinung nach diese Lizenz dadurch nicht berührt. Denn man lädt keine Inhalte hoch bei Twitter, man verlinkt die nur und ein Link auf einen Inhalt kann ja nicht zur Folge haben, dass dieser Anbieter, der den Link verbreitet, dann Rechte oder Lizenzen vergeben kann auf die Inhalte, die verlinkt sind. Da wären ja jetzt Millionen von Webseiten, würden jetzt quasi Twitter gehören, wenn man so will. Also, das ist definitiv nicht der Fall. Man kann auch übrigens mal ein klein wenig runterschalten, was diese AGB betrifft. Denn in den allermeisten Ländern ist es so, dass die AGB eben nur das erlauben können oder einschränken können, was gesetzlich erlaubt ist. Also wenn da drin stehen würde, jetzt sage ich mal wieder überspitzt dargestellt, ja, wer ein Bild twittert, der muss sich nackt ausziehen und einmal um den Tisch rumrennen, ja, und davon ein Video machen und das reinstellen. Dann kann das da drin stehen, solange die das wollen, das spielt überhaupt keine Rolle, das ist nicht rechtlich bindend, weil das rechtlich nicht durchsetzbar ist, das ist nicht legal und damit ist diese Passage dann hinfällig, ganz einfach. Deswegen gibt es auch diese salvatorische Klausel in den AGB, die dann sagt, okay, falls irgendeine Aussage in diesen AGB nicht stimmt, ja, dann stimmen aber die anderen trotzdem, dann werden die anderen nicht ungültig, weil ansonsten wäre es nämlich tatsächlich so, wenn eine einzige ein falscher Antrag in dem AGB ist, das rechtlich nicht haltbar wäre, dann wären die kompletten AGB wären dann eben ungültig. Damit das nicht passiert, hat man diese Klausel drin. So, also das heißt, erstmal, Anwender kann sicher sein, dass nichts geht, was rechtlich illegal ist. Ja? Und dazu zählt sicherlich, dass man an der Seite lizenziert oder ein Bild oder ein Video, das nur verlinkt ist. Egal, ob das inline eingezeigt wird oder nicht, das spielt keine Rolle. Ja? Also da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Dasselbe zählt für Facebook, solange es verlinkt ist. Aber Vorsicht, bei Facebook kann man auch Inhalte hochladen. Da kann man Bilder hochladen, da kann man Videos hochladen und dann kann natürlich Facebook absolut die Lizenz bestimmen und tatsächlich dann auch das so durchsetzen, wie es dann eben drinsteht, Wort für Wort. Und da kann man sich dann auch nicht mehr rausreden. Ja. Aber, wie gesagt, die Lizenz ist größtenteils gültig, bis auf die verlinkten Sachen. Und das muss auch so sein, schon wären eben so Dienste wie Twitter und Facebook überhaupt nicht möglich. So, ich hoffe, das habe ich jetzt ein bisschen erleuchtet, dieses Thema. Da wird sicherlich noch einiges in nächster Zeit darüber gesprochen werden. Auf den englischen Portalen geht es da sicherlich noch rund in nächster Zeit wegen diesen Lizenzen. Da sollte man auf jeden Fall mal dranbleiben und das nochmal überdenken oder beziehungsweise sich darüber informieren. Die Creative Commons License allerdings, solange eben diese Daten, diese Bilder nicht auf dem eigenen Server von dieser Firma, von der jeweiligen liegen, die kann man sie wird nicht außer Kraft gesetzt. Die Creative Commons License sagt ganz klar aus, zum Beispiel eine by NCSA, das heißt mit Nennung, nicht kommerziell zum Beispiel, und Share Alike, das heißt, man muss diesen Inhalt mit der gleichen Lizenz anzeigen. Das heißt, man legt das schon fest und jeder, der dieses Bild anzeigt, muss sich an diese Lizenz halten. Deswegen ist eine Creative Commons License auch sehr, sehr gut geeignet, um seine eigenen Inhalte zu schützen und gleichzeitig auch die Freiheit im Internet, nämlich die Sachen dann auch weiter zu verbreiten und anzuzeigen, trotzdem gewährleistet. Ja, also das ist wirklich eine gute Sache. So, also Thema damit erledigt. Twitter, Facebook und der liebe Content. Ja. Als nächstes, was war die Woche über noch? Eigentlich, gut, das berührt eigentlich die Woche, die jetzt folgt. Wobei ich ja schon seit ein paar Wochen total durchgedreht bin. Ja, ich kann es kaum erwarten, bis ich ihn in der Hand halte. Ihr hört schon, ich bin total nervös aufgedreht. Der Oyo E-Book Reader kommt bei Thalia. Oh, jetzt sag ich schon wieder Thalia. Bei Thalia.de. Und nicht nur auf der Internetseite, sondern auch in jedem Thalia Buchladen. Ich bin kein Fan von Thalia. Ist das sofort dazu? Da habe ich mich auch schon mal drüber geäußert in einer Wochensicht. Die Methoden und so gefallen mir überhaupt nicht. Aber der E-Book-Reader, der gefällt mir sehr gut, der Oyo. Der hat nämlich einiges im Petto, was viele andere E-Book-Reader vermissen lassen. Also, da ist zunächst mal, ich sage jetzt einfach mal ein paar Daten, weil ihr solltet ja auch mal hier, was ja eigentlich Sinn der Sache ist, ja, bei der Rios wollen sich auch mal so ein paar neue Produkte näher gebracht bekommen. Ja, und ja, habe ich in letzter Zeit sträflich vernachlässigt. Oh, ich gelobe Besserung. 6 Zoll Bildschirmdiagonale mit einem richtigen E-Ink-Display, das war für mich natürlich die absolute Voraussetzung. Ja, ich möchte E-Ink haben und keine Klickibundi schöne Farbdisplays mit Hintergrundbeleuchtung, die einem dann die Augen innerhalb von einer Stunde so brennen lassen, ja, wenn man konzentriert liest. Ja, und wenn man dann so ein richtiger Wälzer hat, und dafür sind E-Book-Reader nämlich gedacht, nämlich um richtige Bücher zu ersetzen, nicht nur ein paar Webseiten anzuzeigen. Ja, wenn man dann so 5-6 Stunden am Stück liest auf dem LCD-Display, ich sag euch, ich habe damit dann Probleme, ja, zu fokussieren, was weiter entfernt ist. Bei E-Book Reader, das ist dann wie bei, wie wenn man auf Papier guckt, sehr schön. 800x600 Pixel Auflösung, 16 Graustufen mit Touchscreen-Display, das bietet der Oyo. Hat 2 GB Flash-Speicher integriert, viel zu wenig, ja, und aus dem integrierten Speicher, nicht so gut, aber, und das hat er auch der Konkurrenz zum Beispiel von Amazon voraus, einen Micro-SD-Kartenslot und ist damit bis zu 32 GB erweiterbar. Das heißt, man kann sich eine schöne, tolle Bibliothek aufbauen mit verschiedenen Micro-SD-Karten, die man dann eben reinsteckt, nach Themen sortiert, genauso wie es haben will. Also das heißt, eine SD-Karte ist dann für Mikro, für Krimis, eine ist für Science Fiction und so weiter und so weiter. Dann kommen die alle schön sortiert da rein und ja, wupp, wunderbar. So mag ich das. Und ich, also für mich ist das unabdingbar, denn ich lese sehr, sehr viel, extrem viel und das heißt, so ein, ja, mit ein paar tausend Büchern wird es nicht ausreichen. Ja, also ich habe jetzt mittlerweile so viele Bücher in meinen Bücherregalen hier, das ist einfach nicht mehr normal und ich habe überhaupt keinen Platz mehr in der Wohnung. Ja, es ist alles voll gestapelt und das geht einfach nicht mehr und deswegen werde ich sogar einige gedruckte Bücher durch E-Books ersetzen, werde die gedruckte Bücher dann verschenken oder in oder stiften und wird dann die E-Book-Version behalten, weil das geht echt nicht mehr. Die Daku 1200 mAh hält 8000 Seiten ohne nachzuladen. Das sind im Normalfall ja Wochen, die der Akku nicht aufgeladen werden muss. Dank E-Ink eben. WLAN hat er zum Synchronisieren und Kaufen von den Büchern. Braucht er also WLAN-Zugang, klar. Dann E-Book-Formate TXT, EPUB, PDF und HTML. Und vor allem letzteres, HTML finde ich sehr, sehr toll. Ja, das heißt, man kann sich nämlich auch Webseiten abspeichern, wenn man zum Beispiel was Interessantes morgens gesehen hat, kann einfach die Webseite abspeichern. Da gibt's ja zum Beispiel bei Chrome oder Firefox entsprechende Funktionen. Und dann kann man die Webseite unterwegs dann zum Beispiel im Zug gemütlich lesen. Perfekt, super. Bildformate JPEG, PNG und BMP. Und Multimedia-Formate, naja gut, MP3-Audiobooks und MP3-Musik, naja, werde ich mir damit sicherlich nicht anhören, dafür habe ich mein Android-Handy. Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und momentan würde ich mal sagen, der beste E-Reader, den man in Deutschland kaufen kann, ja, wenn man ihn denn kaufen kann, 4 Tage dauert es noch, 4 Tage. Und ihr dürft dann auch ein Rio im Thalia sehen, wie er dann hier reinstürmt bei Öffnung des Ladens und ha, sich diesen E-Book-Reader krallt. Ja, so sieht das aus. Ich bin da echt mal gespannt und ich werde euch auf jeden Fall dann in der entweder in der nächsten oder übernächsten Woche sich noch mit dem Oyo quälen und deswegen sage ich jetzt auch nichts mehr darüber. Amazon hat sieht offenbar auch insgesamt weltweit, kommen ja so viele E-Book-Reader momentan auf den Markt, und Amazon sieht offenbar da auch die Bedrohung, vor allem international, beziehungsweise in den USA, nicht international, schön wäre es international, sondern eben in den USA durch den Nook. Der Nook ist ja von Barnes & Noble und dieser E-Book-Reader basiert auch auf Android. Das wäre natürlich genau das Gerät, das ich gern hätte, aber dreimal dürft ihr raten, ja, nix mal in Europa, ne? Vergiss das mal, also wir werden mal wieder mit Nicht-Existenz gestraft, ja. So ist das halt, naja, wird noch schlimmer werden, ja, wenn wir uns weiterhin gegen solche Technologien wehren. Auf jeden Fall, gut, der Nook gibt's eben nur in der USA, aber da hat eben Amazon Probleme mit seinem Kindle, denn man kann keine Bücher ausleihen. Das soll jetzt geändert werden. 14 Tage kann man die Bücher jemanden verleihen über den Kindle. Also wenn er auch ein Kindle hat, kann man sagen, okay, hier das Buch, das möchte ich jetzt meinen Bekannten ausleihen. Und das geht 14 Tage. Danach, also in dieser Zeitraum kann man selbst das Buch nicht mehr lesen. Also wirklich so, als ob man das Buch weggegeben hätte. Ja, eigentlich ganz fair. Und man nach 14 Tagen kann derjenige das Buch nicht mehr lesen und man selbst kann es wieder tun. So. Ich meine, erstmal, ja, DRM ist Kacke. Ja, ganz klar. Nur, dass so ein Mist wie DRM sind solche schwierigen Sachen überhaupt notwendig. Aber gut, was soll's. Es geht halt momentan nicht anders, weil die Anbieter noch total das verpeilen. Genau wie bei der Musikindustrie das war. Irgendwann werden sie ihre Rechnung bekommen dafür. Aber so weit sind wir noch nicht. Und deswegen ja, geht's halt nicht anders. Aber jetzt kommt der Hammer. Hört sich alles gut an. Ja, 14 Tage verleihen. Gut, das ist fair und so weiter. Gut, kann man nichts sagen. Aber die Anbieter können selbst entscheiden, ob diese Funktion genutzt werden soll oder nicht. Das bedeutet, Amazon kann das nicht bestimmen selbst, sondern der Anbieter muss das je pro Buch bestimmen. Und dreimal dürft ihr raten, was dann passieren wird. Die Top-Titel, die wird man eben nicht verleihen können. Da bin ich nicht mal ganz sicher, dass das passiert, weil so geldgeil und uninformiert, wie die großen althergebrachten Verlage momentan sind. Die raffen das nicht, die raffen erst dann, wenn sie kurz vorm Untergang stehen. Wird es wohl so sein, dass eben ja, dass eben wahrscheinlich die meisten Top-Titel nicht verleihbar sind. Uff. Mist. Naja, gut, okay. Vielleicht will Amazon da auch mehr Richtung Bibliotheken gehen. Bei uns gibt es ja schon schöne Bibliotheken. Ja, der Mo, der übrigens mit mir auch zusammen den Uncast macht, der hat mich auch schon darüber informiert, dass es auch in Deutschland Bibliotheken gibt jetzt, die umgerüstet werden, wo man auch E-Books quasi dann ausleihen kann. Und da wird auch mit so einem System gearbeitet. Das heißt, man kann es für eine gewisse Zeit ausleihen und dann eben lesen und danach ist das eben, wird das automatisch quasi dann gesperrt und das ist ein ganz interessantes System. Die Bücherei muss Lizenzen kaufen für so und so viele Bücher und wenn dann diese Bücher ausgeliehen sind, dann wird auch dieses Buch quasi als ausgeliehen gekennzeichnet und wenn man zum Beispiel nur 3 E-Book-Lizenzen von einem Buch hat, dann kann man eben auch nur 3-mal dieses Buch ausleihen. Und dann ist es eben nicht erhältlich, solange bis jemanden frisst eben wieder abgelaufen ist, beziehungsweise bis er es eben wieder zurückgegeben hat. Und dann kann man wieder ein neues Buch ausleihen. Ist schon sehr skurril, wenn man das sich überlegt, dass es überhaupt so möglich, überhaupt so erforderlich ist. Aber na, okay, gut, was soll's. Immerhin kann man dann in eine Bücherei gehen und sich auch E-Books leihen, denn Dann gehören auch endlich die Zeiten von diesen zerfletterten, alten, verrissenen, verkritzelten Büchern in der Bücherei zur Vergangenheit an. Ja, das ist schon mal was wert. Ne? Nun ja, also E-Book-Reader, das ist ein großes Thema noch, wird noch in der nächsten Zeit kommen. Wer weiß übrigens, mich würde es brennend interessieren, weiß jemand von euch eigentlich, was für ein Format beim iPad benutzt wird als E-Book-Format? Ich meine, es ist dieses EPUB-Format, aber nicht mit dem Adobe DRM. Was hat da Apple sein eigenes DRM? Ich gehe mal davon aus. Ne? Ich gehe mal nicht davon aus, dass das DRM frei ist. Wenn ja, lasst mich wissen. Das wäre der Hammer. Ja, und Ubuntu. Jetzt habe ich noch schön gesagt, oh, Ubuntu 10.10 ist draußen. Ich bleibe ja bei Ubuntu 10.04 erstmal, weil das eine LTS-Version ist, habe ich ja schon gesagt. Long-Term-Service, das bedeutet, da bin ich dann etwas sicherer, was die Updates und so weiter betrifft. Und genau das ist das Problem! Updates! Ja, unglaublich. Ich habe in den letzten 3 Wochen so viele Updates bekommen, jeden Tag, in der letzten Woche zum Beispiel 3 bis 26 verschiedene Updates. Das führt dazu, dass jemand, der seinen Rechner 2 oder 3 Wochen nicht eingeschaltet hat, jetzt schon weit über 170 Updates hat. Ich kenne jemanden, der hat seinen Linux-Laptop nach einer Woche mal wieder angeschaltet und da hat er 245 Updates gehabt. Das war in der Woche vorher. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, also bitte. Jeden Tag, wenn ich einen Rechner anschalte, muss ich hier Sachen herunterladen. Ist ja unglaublich. Ich hab nichts gegen Updates. Ich liebe Updates. Ja, ich finde das immer super und es zeigt auch, dass Software gewartet wird und so weiter und das und es hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Aber es ist dann doch schon ein Unterschied. Also wenn ich dann in in einer oder zwei Wochen 170 Updates bekomme, dann ist es nicht mehr schön, dann ist es nur noch nervig. Ich habe keinen Bock, jeden Tag zu updaten. Und vor allem, wenn dann diese Kernel-Updates kommen, dann muss man wieder rebooten, ja, und so weiter und so weiter. Und ja, hier hat zum Beispiel auch jemand auf meinen Google-Bus geantwortet. Er versteht mich, ja, weil er hat auch einen Server und da muss immer rebootet werden, wenn ein neuer Kernel kommt. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn er nicht mit Linux arbeitet, dann ist das vielleicht ja nicht ganz so schlimm, aber wer eben einen Linux-Server hat, der ist eigentlich gewohnt, dass das System läuft, oder auch ein Desktop, ein System, ja, das läuft und fertig. Es gibt Leute, die haben die booten das überhaupt nie, die rebooten das nie, wirklich nie, ja. Gibt ja auch, ich meine, ist zwar vielleicht nicht ganz so mit Strom sparen gut, aber die klappen den Laptop zu und fertig. Und dann klappen sie wieder auf und dann können sie weiterarbeiten. So. Und der wird nie ausgeschaltet, wird nie rebootet. Der läuft monatelang, ja. Ich glaube, ich hätte sogar mal gelesen von einem, der über ein Jahr ohne Reboot das Linux betrieben hat, weil es eben super stabil läuft. Aber wenn dann so ein Update kommt, ja, dann muss man rebooten. Für ein System daheim, Desktop, ja, ist es nur nervig. Ja. Aber wenn man einen Server hat, dann ist es wirklich, wirklich mies. Naja, okay, ich hoffe, dass es bald wieder aufhört. Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass eben jetzt das neue Ubuntu 10.10 herausgekommen ist und da werden auch viele Sicherheitsupdates eben bei 10.4 eben dann eingepflegt werden. Vielleicht hängt's damit zusammen, ja. Ich hoffe es jedenfalls. Und ja, letztes Thema jetzt. Mein lieber Scholli. Haben wir ja schon hier, was ist schon 42 Minuten? Ich könnte jetzt noch eine Stunde quatschen. Ja, das mache ich aber nicht. Ich will es aber schnell quälen, ja. Die neuen Laptops, XPS-Laptops von Dell. Ja, die sollen, fand ich eine Erwähnung wert. Die sollen neben dem i5-Prozessor, das ist natürlich interessant, ja, HD-Webcams eingebaut haben und GPL-Speaker, ganz genau. Und das zu diesen Dell-Preisen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt habe ich hier Werbung gemacht, ne? Was soll denn das? Ja, Dell hier, ne? Bitte mir Kohle überweisen, ne? Ich habe euren Laden erwähnt. Ja. Naja, muss ich vielleicht noch dafür zahlen. Und die sehen auch ganz schnieke aus. Wer die XPS-Reihe kennt, weiß, dass die für ja so halbprofessionelle Anwendungen gedacht sind. Also sind schon richtig gut. Die haben auch eine GeForce 420M Grafikkarte dabei, 4 GB RAM beispielsweise, 500 GB Festplatte. Ja, und die starten bei etwa $899. Oh, das dürfte dann bei uns wieder 899 Euro oder mehr sein. Aber diese GPL-Speaker, die sind ja also wirklich mal interessant. 720p Webcam und ist auch integriert. Übrigens auch USB 3.0 Ports. Ja, das wird hier so nebenbei erwähnt. Ja, finde ich schon was Besonderes. Ja. 14 Zoll eben 899, 15 Zoll 849. Wieso sind 899 teurer als der 14 Zoller teurer als der 15 Zoller? Verkehrte Welt. Naja, dafür ist der 17 Zoller wieder teurer für 949. Ja, was soll's, ne? Ich meine, Dell, da hat jeder unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja, manche finden Dell absolut schlimm. Ich selbst kann eigentlich nichts Negatives sagen, habe aber auch noch zu viel Erfahrung mit Dell gemacht. Die waren ja mal mit dieser Kondensatorgeschichte in der Presse vertreten, dass die so billige Kondensatoren verbaut haben, die dann in kürzerer Zeit kaputt gegangen sind, aber naja, okay, ich meine, das kann bei jeder Firma passieren, ne? Ja, weiß man halt nie. Aber ich finde Dell eigentlich nicht schlecht. Übrigens, wer es noch nicht weiß, Alienware-Computer sind auch von Dell. Ja, also, ich weiß nicht, ich glaube, die waren früher mal unabhängig, aber die sind jetzt, die gehören zu Dell und wird auch bei Dell verkauft. Wer also auf Dell.de geht, der kann dort auch die Alienware Notebooks bestellen. Also Alienware ist nur noch eine Produktserie von Dell. Ne? Und Alienware hat ja einen ziemlich guten Ruf. Ja? Okay. Also, das war's, würde ich sagen. Ich hab sonst nichts mehr. Ja? Gut, dann muss ich sagen, das war's für heute. Machen wir es kurz und schmerzlos, ja, die Verabschiedung. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, ein paar Informationen heute wieder. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Irgendwie muss ich mir mal die Sprüche patentieren lassen. Die sage ich nämlich immer am Anfang und am Ende der Sendung, ja, immer genau gleich. Die sind wirklich nicht vom Band, ja. Die rede ich immer tatsächlich live rein. Das müsst ihr mir glauben. Also ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüss.